5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten Baukultur.
Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Nagel. Wir sind heute mal in der Bundesstiftung in Potsdam, haben gerade den Baukulturbericht Öffentliche Räume öffentlich vorgestellt durch ein Livestreaming. Und bei mir ist die Vorsitzende des Beirats der Bundesstiftung Baukultur, Andrea Gebhardt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, wir kennen uns schon lange, sind befreundet, duzen uns. Andrea Gebhardt ist Landschaftsarchitektin, ist aber auch Vorsitzende des Beirats der Bundesstiftung Baukultur und begleitet uns in dieser Funktion schon 8 Jahre bald als Beirat. Und vorher war sie im Stiftungsrat der Bundesstiftung ganz maßgeblich auch an der Entstehung der Bundesstiftung und in ihrem Profil interessiert. Die Bundesstiftung ist zwar sehr klein, sie ist aber wirkmächtig, indem sie alle 2 Jahre einen Baukulturbericht im Bundeskabinett vorlegen darf. Und vor 4 Stunden hat tatsächlich das Kabinett sich mit unserem bunten Dokument, dem Baukulturbericht 2021, öffentliche Räume, direkt befasst. Kann möglicherweise über diesen Hebel dem Thema der öffentlichen Räume und allem dessen, was damit verbunden ist, mehr Bedeutung gegeben werden? Oder glaubst du, das Kabinett nimmt das zur Kenntnis und legt es wieder weg?
Ich hoffe, dass es anders ist, dass das Kabinett das wirklich liest, sich wirklich damit auseinandersetzt und darüber diskutiert. Wenn es gelingt, von ganz oben, also aus dem Kabinett heraus, diese Thematik der öffentlichen Räume, die uns als Fachfrauen und Männer, die sich jeden Tag mit Raum beschäftigen, natürlich absolut geläufig sind, wo wir wissen, wie wichtig das ist. Wenn es gelingt, eben von oben herab das in die Politik zu spielen, dann denke ich schon, dass, oder kann man optimistischer in die Zukunft sehen als bisher, weil sich dann hoffentlich viel in der Gestaltung und der Wahrnehmung der öffentlichen Räume ändert.
Du bist ja auch Vorsitzende der DASL, der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung in Bayern. Da kämpft ihr sehr stark auch um einen Raumbezug, den Landesentwicklungsplan beispielsweise und damit auch den Schutz der Kulturlandschaften vor zu massiver Bebauung. Und du bist Büroinhaberin, Mitinhaberin des Büros Mal Gebhardt Konzepte. Dies ist ein klassisches Landschaftsarchitekturbüro, das doch mit dem Namen über dieses klassische Thema Landschaftsarchitektur hinausgeht, nämlich Konzepte betreibt. Wie kann man mit Landschaftsarchitektur konzeptionell arbeiten?
Ja, ich denke, die Landschaftsarchitektur ist immer der Ausgangspunkt für Konzepte. Wenn wir uns mit der Umwelt beschäftigen und sehen, was ist ein Raum, was ist in diesem Raum da, dann entstehen ja sofort die Konzepte im Kopf und man überlegt sich, wie kann sich etwas weiterentwickeln. Wir selber machen im Büro große Entwicklungskonzepte für ganze Regionen, aber auch für Städte, für Kleinstädte, für Großstädte, diese integrierten Stadtentwicklungskonzepte. Das ist ein ganz fester Bestandteil unserer Arbeit. Und wir haben im Büro nicht nur Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten beschäftigt, sondern genauso Architekten und Stadtplaner. Sodass immer dieser interdisziplinäre Dialog vorhanden ist. Die Frage, warum Konzepte? Weil ich denke, dass dann gute Landschaftsarchitektur entsteht, wenn sie konzeptionell gedacht worden ist. Wenn sie nicht nur den kleinen Raum, das kleine Umfeld sieht, sondern sich eben konzeptionell damit auseinandersetzt. Und das ist auch eine häufige Diskussion, die wir mit Architekten haben, die uns sehr viel Spaß macht, dass man sagt, wie können wir das zusammen entwickeln? Also es geht nie darum, dass man sagt, das sind die Häuser und wir machen mal irgendwas außen drum rum. Es geht immer darum, integral sich die Sachen anzuschauen, interdisziplinär.
Also im besten Sinne Zusammenarbeit. Wir zeigen ja auch im Baukulturbericht immer die fortgeschriebene Torte der Akteure, die da beteiligt sind. Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Ingenieure, aber auch die Bauwirtschaft, die Baustoffindustrie und die Bauherren, nämlich die Wohnungswirtschaft, die Immobilienwirtschaft. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenspiel oder in der Zusammenarbeit auch die Investoren? Denn die Konzepte wenden sich ja durchaus auch an Immobilienentwickler.
Klar. Und also ich denke, es ist ganz wichtig, sich mit den Investoren sich auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie kann man Investitionen, die möglich sind, so in einem Raum verteilen und in einem Raum steuern, dass wirklich ein gutes Raumerlebnis und ein guter Teil der Stadt entsteht. Und deshalb denke ich, es ist nicht möglich, ohne die Bauern zu arbeiten, sondern es geht natürlich darum, zusammen die Dinge zu entwickeln. Man weiß, dass natürlich die Frage, wie kann das Geld angelegt werden, im Augenblick eine ganz enorme Rolle spielt und Geld aus der ganzen Welt, gerade in Deutschland, sich eigentlich gern niederlässt, weil es eben ein relativ sicherer Raum ist. Und die Frage, wie kann man es dann schaffen, mit diesen institutionellen Anlegern auch zu verhandeln, das ist, glaube ich, ein ganz dickes Brett, das wir aber viel mehr bohren müssen noch, als wir das bisher tun. Und es muss auch klar sein, dass die öffentliche Hand eine enorme Rolle spielt. Zu sagen, die sind ja nur die Verwaltung, ist absolut falsch. Es geht darum, mit der Verwaltung zusammen diese Konzepte zu entwickeln. Und die Verwaltung ist sich oft gar nicht bewusst, welche Machtstellung sie eigentlich hat, dass sie eigentlich als Umsetzung der politischen Überlegungen, und die gehen ja im großen Maßstab in die Frage der Nachhaltigkeit und der Räumlichkeit, dass diese Umsetzung auch wirklich notwendig ist. Und da auch ein Dialog zwischen den Investorinnen und Investoren, der Verwaltung und den planenden Berufen unbedingt notwendig ist.
Machtstellung der Verwaltung oder Verantwortung, Zuständigkeit heißt auch Mitwirken in Prozessen, und meistens findet diese Mitwirkung ja über Planungsrecht oder Planungspolitik, Planungsordnung statt. Da hast du Erfahrung, indem du, ich glaube schon vor einigen Jahren, die Grünplanung in München geleitet hast, also die Abteilung Grünplanung in München. Und da habt ihr, glaube ich, als erste Stadt und als erstes Bundesland in Bayern eine Freiflächengestaltungssatzung auch für München entwickelt und die Pflicht, dass man mit seinem Bauantrag einen Lageplan einreichen muss. Und das ist gar nicht so trivial, denn häufig scheitern ja die Gedanken zum Umfeld daran, dass man sich das nie notiert oder aufzeichnet. Ist das wirksam, so ein Instrumentarium?
Enorm wirksam. Also es kann man wirklich auch genau sehen, wenn man durch die Stadt fährt, und man sieht es auch, wenn man mit den Investorinnen und Investoren verhandelt, wie wichtig es ist, dass dieser Freiflächengestaltungsplan auch wirklich gut ist, dass er auch wirklich genehmigt wird, weil nur dann auch die Baugenehmigung ausgereicht werden kann. Also diese Verknüpfung zwischen Freiraum und Baurecht ist eine der Grundlagen, damit ich qualitätvolle Planung wirklich weiterentwickle.
Und wir sprechen ja dann sehr kompliziert von kontextueller Planung, Entwurf sozusagen, muss sich einfügen. Tatsächlich sieht man es, wenn man einen Lageplan macht und die Abstände sieht und die Bezüge zum Makrostandort und eben nicht nur das einzelne Haus, was da irgendwie so als schwarzer Punkt in der Landschaft steht. Also ganz wichtiger Sachverhalt, der übrigens in vielen Bundesländern immer noch nicht auf der Tagesordnung steht. Und einige haben noch nicht mal die entsprechenden topografischen Karten, um ein Gebäude in der Situation zu fixieren.
Also es ist ja nicht nur der Lageplan, sondern es ist auch der Freiflächengestaltungsplan, genau. Also der gesamte Außenraum. Mhm. Aber ich soll eine ganz nette Anekdote einer der wirklich sehr interessanten Förderer der Landschaftsarchitektur, ist der Mieterverein. Und zwar deshalb, weil sie sagen, der erste Eindruck, wenn ich zu einem Gebäude komme, wenn ich zu einem Stadtquartier komme, ist der Außenraum. Und man hat natürlich nur ganz kurz Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, und das haftet dann im Gedächtnis. Wenn der Außenraum, also wenn der öffentliche Raum oder der Freiraum schlecht gestaltet sind, vielleicht auch ganz schlecht gepflegt sind, dann hat es einen enormen Input auf die Wertigkeit eigentlich dieser Fläche selber.
Tatsächlich trifft das ja auch in besonderer Weise auf unsere Bahnhöfe zu. Das thematisieren wir auch im Baukulturbericht. Es gibt eben nur noch 700 Bahnhöfe in der Verantwortung der Deutschen Bahn. 5.400 Haltepunkte bedienen sie. Es gibt ein 1.000 Bahnhöfe-Programm, von dem wir nicht genau wissen, wie es umgesetzt werden soll. Aber diese Ankommensfunktion, Adressfunktion, diese Sammlungsfunktion von Menschen, auch integrative Kraft, die Bahnhöfe haben sollen, das scheint verloren zu gehen. Jedenfalls ich als viel Bahnfahrender merke, da sind echte Pflege-, aber auch Gestaltungsdefizite.
Also das ist ein ganz trauriges Kapitel in unserer Baukultur im weitesten Sinne, dass die Bahnhöfe zu Shopping-Malls verkommen, dass man eigentlich jetzt auch, wenn man hier von Potsdam wegfährt, erstmal suchen muss, wo ist eigentlich das Gleis, wo ich hin muss, um dann irgendwo zwischen Butlers und irgendeinem anderen Nanunana dann durchzukämpfen, um auf dieses Bahngleis zu kommen. Es ist vollkommen falsch, meines Erachtens, den öffentlichen Raum, nämlich den öffentlichen Raum des Verkehrs, nicht auch zu inszenieren. Und eben genau, was du sagst, dieses Ankommen und Abfahren ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja hervorragende alte Bahnhöfe, wenn man sich den Leipziger anschaut, wie der eigentlich gewesen ist. Oder wenn man in New York, ich glaube, es gibt keinen New York-Besucher, der nicht mal im Central Station war. Eben diese riesige Halle, die einen da empfängt, wo man sieht, wie Öffentlichkeit, wie Verkehr inszeniert werden kann. Und das sind ganz wichtige Orte. Manche Städte sind ja so klug und empfinden das für ihre U-Bahnhöfe ganz anders und entwickeln die U-Bahnhöfe zu wirklich schönen Orten. Zum Beispiel Kopenhagen macht das ganz toll mit Tageslicht, das bis hinunter geht. Also dass wirklich das klar ist, dass dieses öffentliche Fahren ein ganz wichtiger Faktor ist, und es ist ja Lebenszeit, die man dort verbringt und nicht einfach, wo man die Augen zumachen muss, um durchzukommen.
Schön, ich glaube, wir haben viele Themen aufgerufen. Der Baukulturbericht enthält noch mehr. Schön, dass du uns so unterstützt im Beirat, auch jetzt eben bei der Präsentation, dass du hier bist, und vielen Dank.
Sehr gerne.
Noch mehr Baukultur finden Sie im Netz unter bundesstiftung-baukultur.de.